Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Inforadio-Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und ich spreche heute mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Hallo, Herr Fratscher.
Hallo, Frau Splanemann.
Anlässlich des gestoppten Mietendeckels in Berlin sprechen wir beide heute über die derzeitige Situation des Wohnungsmarkts in Deutschland. Herr Fratscher, in Berlin sind inzwischen einige Tausend auf die Straße gegangen. Vermutlich wird sich diese Situation auch erstmal nicht so schnell beruhigen. Verstehen Sie das, dass die Leute so empört sind?
Ich verstehe, dass die Menschen empört sind darüber, dass der Mietendeckel gekippt wurde. Denn viele Menschen zahlen immer mehr ihres monatlichen Einkommens für Wohnen, also vor allem für die Miete. Viele haben das Gefühl, habe nicht mehr die Wahl, wo ich gerne leben möchte. Also haben das Gefühl, sie werden aus ihrem Kiez, ihrem Umfeld verdrängt. Also sprich, ja, ein Pärchen, das dann eine Familie gründet und sagt, ja, hier, wo wir leben, das können wir uns gar nicht mehr leisten, müssen wegziehen und aus der vertrauten Umfeld. Und die Hoffnung war, dass die Politik nun mit dem Mietendeckel eine Lösung hätte, diesen Anstieg zu stoppen, zu bremsen. Und da ist die Enttäuschung natürlich extrem groß und die Frustration. Und also ein gewisses Verständnis habe ich auch, werden wir sicherlich gleich darüber sprechen, wenn der Mietendeckel auch viele Probleme und wahrscheinlich kein gutes Instrument ist. Aber erst einmal verstehe ich die Menschen, denn Wohnen ist die soziale Frage. Klar, das ist immer eine abgedroschene Phrase, was immer wieder gesagt wird. Aber viele Menschen zahlen fast die Hälfte ihres monatlichen Einkommens fürs Leben, fürs Wohnen. Ja, das muss man sich mal vorstellen, wenn Sie 40% Ihres monatlichen Einkommens fürs Wohnen alleine ausgeben, das nimmt dann nochmal um 5% zu, auf 45%, und sagen Sie, ja, wovon soll ich denn leben? Wie soll ich denn das stemmen? Und das ist eben für immer mehr Menschen eine Realität. Also können wir auch gleich nochmal über die Zahlen sprechen, die Entwicklung der Mietpreise in den letzten 30, 40 Jahren, die haben einfach massiv zugenommen. Und gerade Menschen mit geringem Einkommen, gerade junge Menschen, gerade junge Familien haben große Schwierigkeiten in Städten wie Berlin.
Der Senat schätzt jetzt auch, dass rund 40.000 Mieter finanzielle Unterstützung bei den Nachzahlungen im Zusammenhang mit dem gestoppten Mietendeckel benötigt. Der Senat will jetzt zwar mit zinslosen Darlehen unterstützen, aber was bedeutet denn dieser Mietendeckelstopp konkret für die Berliner Mieter jetzt?
Der Stopp des Mietendeckels heißt, dass die Menschen, die ab 23. November 2020, das war das effektive Datum, bei dem dann die neuen Mietpreise mit dem Mietendeckel gegriffen haben, dass Menschen dies nachzahlen müssen. Also der Eigentümer sagen kann, bitte die Differenz, die monatliche, die ihr bisher nicht gezahlt habt, die wollen wir jetzt auf einmal haben. Und sagen viele, kann ich nicht, ich habe das Geld nicht. Und das stellt sicherlich einige vor große Herausforderungen.
Sie haben eingangs gesagt, der Mietendeckel sei kein gutes Instrument. Jetzt frage ich mich, warum das? Immerhin wurde ja die Miete von insgesamt 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin auf den Stand von Mitte 2019 dadurch eingefroren.
Ja, der Mietendeckel ist kein gutes Instrument für die allermeisten Menschen, die betroffen sind. Der Mietendeckel heißt im Prinzip, die Mieten werden eingefroren auf einem gewissen Niveau. Das ist dann je nach Lage berechnet und auch nach Alter des Gebäudes. Und das ist gut für Menschen, die eine Wohnung haben und dort auch bleiben wollen. Für die ist es gut. Es ist schlecht für Menschen, die eine Wohnung suchen. Und wir haben eine Studie dazu am DEW Berlin gemacht, wie der Mietendeckel funktioniert, und finden, dass zwar die Mietpreise für doch eine ganze Reihe von Menschen sinken oder gesunken sind durch den Mietendeckel, aber dass das Angebot massiv zurückgegangen ist. Also jeder, der in Berlin oder ja jetzt eine Wohnung mal gesucht hat im letzten halben Jahr, realisiert, es ist viel, viel schwieriger geworden, weil die Eigentümer natürlich sagen, ich vermiete doch, mach doch jetzt keinen neuen Mietvertrag zu einem Preis oder einer Miete des Mietendeckels. Dann wird der Mietendeckel eventuell gekippt. und ich habe einen Vertrag zu einem viel, viel niedrigeren Mietpreis, deshalb will ich das nicht. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen, die gesucht haben im vergangenen halben Jahr, ganz schwierig was finden konnten. Viele Eigentümer entweder ihre Wohnung haben leer stehen lassen und auch viele Eigentümer die Wohnung nicht mehr renovieren, sagen, mache ich nicht. Also der Mietendeckel spaltet die Gesellschaft. Das muss man so offen und ehrlich sagen. Ja, es profitieren, wie gesagt, einige davon. Vielleicht auch nicht immer die richtigen. Also ich persönlich profitiere vom Mietendeckel. Bisher braucht das Geld eigentlich nicht. Also es ist nicht besonders zielgenau. Eigentlich soll das ja den Menschen helfen, über die ich eben gesprochen habe, die einen großen Teil ihres monatlichen Einkommens, 40% oder mehr, für die Miete, fürs Wohnen aufbringen müssen. Das ist das erste Problem. Das zweite ist, dass eben sehr viele, die suchen, die etwas Neues brauchen, nichts finden können. Und das ist der Schwachpunkt des Mietendeckels. Deshalb ist es eigentlich kein gutes Instrument. Es gibt andere, bessere Instrumente. Dazu werden wir sicherlich am Ende auch nochmal sprechen. Aber erst einmal muss man sagen, der Mietendeckel funktioniert für ein paar weniger, aber für viele funktioniert er eben nicht.
Was sind da konkret Ihre Erwartungen? Könnte es sein, dass sich dadurch gerade hier in Berlin vielleicht die Situation durch den Stopp des Mietendeckels wieder etwas entspannen könnte?
Meine Erwartung ist, dass das Kippen des Mietendeckels zwei Dinge verursachen wird. Einmal, dass das Angebot wieder steigt, dass also Eigentümer ihre Wohnung wieder zur Miete ausschreiben werden. Aber, und das ist das Zweite, dass die Mietpreise natürlich sich wieder auf das hohe Niveau von vorher normalisieren werden und dass die Mietpreissteigerung, vermute ich, auch in den kommenden Jahr weiter sich fortsetzen wird. Also so der Glaube, jetzt haben wir jetzt eine große Pandemie, alles ganz schrecklich und Menschen haben Einbußen bei ihren Einkommen hinnehmen müssen und jetzt werden doch die Mieten nicht steigen. Ich befürchte, das ist eine Illusion. Das Problem, das wir vor der Pandemie hatten und eigentlich der Hauptgrund für den Anstieg der Mietpreise ist, Städten wie Berlin, dass Menschen nach Berlin kommen, mehr als wegziehen. Berlin hat in den letzten 10 Jahren 40.000, 45.000 Menschen netto Zuwanderung nach Berlin gehabt. Also es sind 40.000, 45.000 mehr Menschen nach Berlin gekommen, als weggegangen sind. Und das wird sich auch nach der Pandemie ja nicht grundlegend ändern. Berlin ist eine hochattraktive Stadt. Es gibt viele gute Jobs hier, bessere Jobs wirtschaftlich als in vielen anderen Regionen Deutschlands. Das heißt, dass auch in den kommenden Jahren viele Menschen suchen werden, damit die Nachfrage nach Wohnungen sehr viel größer sein wird als das Angebot. Und das heißt, die Preise steigen wieder, die Menschen werden unter Druck geraten. Und nochmals, es ist die soziale Frage, weil es eben Menschengruppen in der Gesellschaft sehr unterschiedlich betrifft. Und wenn man sich anschaut, wer in der Pandemie Arbeit verloren hat, wer in Kurzarbeit gehen musste, sind es häufig Menschen mit geringeren Einkommen, die also durch die Pandemie eh schon hart getroffen sind und die dann eben auch nochmal als zweite Keule dann die steigenden Mieten übergezogen bekommen. Und für die ist es richtig hart und da muss die Politik Lösung finden und das wird eine der großen Fragen in den kommenden Jahren sein.
Ich habe zum Beispiel gerade von einem Beispiel gehört, dass vor dem Mietendeckelstopp eine Einzimmerwohnung mit Küche und Bad rund 25 Quadratmeter 400 Euro gekostet hat, jetzt nach dem Urteil 800 Euro warm. Wenn Sie jetzt sagen, dass sich die Mietpreise künftig auch normalisieren bzw. steigen können, was für eine Situation ergibt sich denn dadurch in attraktiven Städten wie beispielsweise Berlin?
Für Berlin als Stadt und als Wirtschaftsstandort ist es ein Riesenproblem. Denn wer sind die Menschen, die betroffen sind? Es sind vor allem auch junge Menschen. Ne? Junge Menschen, die zum Studium kommen, junge Menschen, die vielleicht nach der Ausbildung kommen und sagen, ich möchte mir was aufbauen, ich habe Ideen, ich möchte meine Zukunft in Berlin suchen. Für die wird es immer schwieriger und unattraktiver, in eine Stadt wie Berlin zu kommen. Ich will es mal umdrehen. Ich glaube, wenn man sich die letzten 30 Jahre anschaut, und ist die Entwicklung in Berlin ja extrem positiv, vor allem die letzten 15 Jahre. Seit 2015 ist Berlin stark gewachsen, hat viele, viele gute Jobs geschaffen, hat sich hervorragend entwickelt, gesamtwirtschaftlich. Ja, nicht für jeden, aber gesamt. Und einer der Gründe war, dass Berlin eine unglaublich attraktive Stadt in Deutschland, aber auch in ganz Europa ist. Und aus vielen anderen Ländern, aber auch aus Deutschland, junge Menschen kommen, die motiviert sind, sagen, Berlin, da will ich hin. Nicht nur, weil es eine tolle Stadt ist und lebenswert ist, sondern weil sie auch günstig ist. Da kriege ich eine Wohnung, da habe ich mit wenig Einkommen, kann ich auch ordentlich leben. Und das stimmt halt immer weniger. Das heißt, Berlin wird weniger attraktiv für junge, kreative Leute. Es wird eher für etablierte Leute, die schon gutes Einkommen haben, sich das leisten können, eine attraktive Stadt, weil sie auch kulturell viel anzubieten hat. Und das ist nicht nur gesellschaftlich, sondern wirtschaftlich eine Katastrophe, weil Berlin lebt davon, kreative Leute anzulocken. Wir haben viele Start-up-Unternehmen in der Stadt, wir haben viele junge Unternehmen, wir haben eine sehr aktive Kunst- und Kulturszene. Und deshalb sehe ich das mit großer Sorge, dass eben ja wir eine der Stärken Berlins, also diese Offenheit, die Attraktivität für junge Menschen, damit in gewisser Weise auch zunehmend verlieren. Und deshalb muss die Politik schleunigst schauen, dass es da Lösung findet.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann immer schwieriger wird, auch für die deutsche Gesellschaft zusammenzuhalten, gerade wenn die Miete immer teurer wird. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Verstärkt diese Situation nicht auch die Schere zwischen Arm und Reich?
Der Wohnungsmarkt und die Kosten zum Leben und Mieten polarisiert natürlich die Gesellschaft weiter. In vielerlei Hinsicht. Wir haben in Deutschland ja eine relativ geringe Eigenheimquote. Ungefähr weniger als die Hälfte, 45-46% der Deutschen haben Eigenheim, in dem sie leben. Das ist in Städten wie Berlin nochmal deutlich weniger. In Berlin haben nur ungefähr 15% der Menschen ein Eigenheim, in dem sie leben. 85% leben zur Miete. Und die ein Eigenheim haben, die Immobilien haben, nicht selten auch mehr als eine Immobilie, die profitieren natürlich massivst von der Preisentwicklung, dass die Wohnungspreise steigen, damit auch die Mietpreise steigen. Und die anderen, die Mieter und Mieterinnen, häufig eben Menschen mit geringeren Einkommen, jüngere Menschen, zahlen den Preis dafür. Jetzt kommt nochmal was Zweites dazu und was mir große Sorge auch mit der Pandemie macht. Der Staat zahlt viele, viele Milliarden Euro den Unternehmen für Überbrückungshilfen, Neustarthilfen, ja, die Bäckerei um die Ecke, die Gastronomie, den Einzelhandel, um ihre Kosten zu bedienen. Ja. Und was sind die Kosten für ein Café oder eine Bäckerei? Klar, die haben ihre Beschäftigten, die gehen auf Kurzarbeit, aber die Überbrückungshilfen und die anderen Hilfen werden zu einem großen Teil genutzt, damit diese ihre Mietkosten zahlen können. Also die Eigentümer von Wohnungen sind in dieser Pandemie fast komplett ungeschoren davongekommen. Jetzt will ich da jetzt nicht neidisch sein oder denen das nicht gönnen, aber wenn man über Solidarität spricht und über die Schere spricht, über die Sie jetzt angesprochen haben, Frau Spanemann, dann realisiert man, dass die Mieter, die Menschen, die zur Miete leben, eben doppelt bestraft sind. Die Preise steigen schon seit geraumer Zeit, die Mietpreise, und Menschen sind durch die Pandemie stark betroffen. Und auf der anderen Seite haben sie Menschen, die hohes Vermögen haben, auch in der Form von Immobilien, und eben in dieser Pandemie besonders geschützt werden, auch nochmal durch die staatlichen Gelder, über die Überbrückungshilfen. Und natürlich, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt viele, viele Vermieter und Eigentümer, die sich korrekt verhalten, großzügig verhalten, die verhandeln mit ihren Mietern und sagen, ihr als Bäckerei habt große Einbrüche, wir halbieren die Miete oder setzen sie mal für ein paar Monate aus. Das gibt es alles. Nur ich würde es für wichtig halten, dass man auch sich eben bewusst macht, was die Wirkung dieser Wirtschaftshilfen ist und dass man auch jetzt nach der Pandemie genau hinschaut, wer ist wie in der Pandemie belastet worden, wer hat auch in gewisser Weise profitiert von vielen Hilfen und dann eben auch diese Unwucht, so nenne ich es mal, oder diese Asymmetrie dann korrigiert.
Wäre da vielleicht auch eine Idee, eine bundesweit einheitliche Regelung zu finden, um die Mieten beispielsweise in Schach zu halten oder anderweitig zu regulieren?
Es ist wichtig, zwischen den kurzfristigen Lösungen und den langfristigen Lösungen zu unterscheiden. Langfristig, wenn man über einen Horizont von 3, 4, 5 Jahren und mehr redet, dann wird sich diese Problematik nur lösen lassen, wenn es mehr Angebot gibt, mehr Wohnungen gibt, mehr Wohnungen gebaut werden, auch Sozialwohnungen eben, wo der Staat dann auch sagt, er subventioniert das und hilft Menschen mit geringem Einkommen. Und das ist der große Fehler vieler Städte, auch gerade Berlins gewesen, die sehr vieles sozialen Wohnungsbau Anfang, Mitte der 2000er Jahre privatisiert haben, also für ein Appel und ein Ei an private Investoren verkauft hat, als die Preise Tiefststand erreicht haben. Und jetzt realisieren ja, uns fehlt der soziale Wohnungsbau, uns fehlt die Möglichkeit, Menschen mit geringeren Einkommen, jungen Familien in dieser Stadt helfen zu können. Also langfristig wird sich das nur ändern, wenn ein deutlich größeres Angebot kommt. Und da muss eine bessere Bauplanung her, müssen Flächen ausgewiesen werden, es muss eine städtische Verdichtung geben, wie man das nennt, also dass man zum Beispiel auch höher bauen kann, dass man freie Grundstücke besser bebauen kann, braucht bessere Mobilitätskonzepte, dass Menschen eben auch, wenn sie nicht ganz zentral wohnen, auch trotzdem von etwas außerhalb sehr gut verkehrstechnisch über ÖPNV angebunden zu ihrem Arbeitsplatz kommen können. Und dazu müssen die, die privilegiert sind, die eine Wohnung haben, sei es zur Miete oder sei es auch Eigentum, gewisserweise auch ihre Privilegien aufgeben. Und wir haben diese Diskussion, und ich weiß, da spreche ich jetzt einen sehr kontroversen Punkt an. Nehmen Sie das, die Diskussion ums Tempelhofer Feld, die viele Berliner kennen von vor 5, 6, 7 Jahren, als es hieß, man will dort eine Teilbebauung machen und die Menschen sind auf die Barrikaden gegangen und sagen, nein, das wollen wir nicht bebauen, das wollen wir so belassen. Ich verstehe die Menschen, die dort leben im Umfeld und sagen, nein, das ist für uns so wichtig, dass wir dieses große Feld haben. Das möchten wir bewahren. Aber man muss dann eben auch ehrlich sein, wenn dann weniger Wohnungen gebaut werden, haben wir eben die Menschen Nachteile, die umziehen oder die nach Berlin kommen oder junge Familien, die sich vergrößern wollen oder müssen, weil sie Kinder bekommen. Also langfristig kann es nur gehen über eine bessere Wohnungsbaupolitik, die bedeutet Angebot ausbauen, vor allem auch sozialen Wohnungsbau stärken, also mehr staatliches Eigentum, wo man dann auch den Menschen, die besonders Hilfe benötigen, auch helfen kann. Jetzt haben Sie aber, Frau Splanemann, über die kurzfristigen, also über eine bundesweite Regelung gesprochen. Und die Frage ist ja, wie kann man diese Zeit, bis wirklich dann das Angebot da ist und sich diese Mietpreise wieder einigermaßen ins Lot kommen, wie kann man diese Zeit überbrücken? Und da gibt es zum Beispiel die Mietpreisbremse, die ja in Berlin auch eingeführt wurde vor einigen Jahren und die nach unseren Studien am DEWI Berlin eigentlich ganz gut funktioniert hat, weil sie die Mietpreissteigerung gebremst hat. Hat es nicht verhindert, klar, aber zumindest deutlich gebremst hat. Und auch zum Mietendeckel will ich nochmal sagen, das Missverständnis bei vielen ist, dass gesagt wird, das Bundesverfassungsgericht hat gefunden, dass das keine gute Lösung ist oder dass das falsch ist. Das hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich nicht gesagt, sondern das Bundesverfassungsgericht hat lediglich gesagt, die zuständigen Kompetenzen liegen beim Bund und nicht bei den Ländern, Mietpreise zu regulieren. Das Bundesverfassungsgericht hat nichts über inhaltlich, substanziell über den Mietendeckel gesagt. Das ist wichtig. Und deshalb ist eine bundesweite Regelung absolut notwendig. Also letztlich die Bundesregierung muss hier die Initiative übernehmen. Und das ist dringend geboten. Zweitens, wie gesagt, will ich auch nochmal warnen, der Mietendeckel ist nicht die Patentlösung. Dieser Mietendeckel wird vielen Menschen nicht helfen. Also hier brauchen wir alternative Lösungen, die gibt es aber auch. Und deshalb wünsche ich mir, dass die Bundesregierung eigentlich idealerweise die gegenwärtige Bundesregierung noch nicht erst noch mal ein halbes Jahr warten, bis die neue dann ins Amt kommt, die jetzige Bundesregierung auch wirklich ein Konzept vorlegt, wie man damit umgehen will, um Wohnen wieder erschwinglicher zu machen.
Was ja wahrscheinlich auch gerade angesichts der Corona-Situation umso dringlicher ist. Man sieht ja auch, selbst während der Corona-Zeit sind ja tatsächlich beispielsweise Mietpreise nach wie vor in die Höhe geschossen.
Ja, und nicht überraschend, denn zum einen hat sich dieses fehlende Angebot und die große Nachfrage ja nicht geändert. Die Menschen müssen ja trotzdem irgendwo leben und wohnen und deshalb ist dieser Druck, dass es mehr Menschen gibt, die eine Wohnung nehmen würden, als wirklich am Angebot da war, das hat sich ja nicht verändert. Das Zweite ist, dass in vielen auch Mietverträgen Staffelmieten eingebaut sind, ja, sodass sie automatisch sich anpassen. Auch das ist Teil der Erklärung, weshalb wir diese Veränderung nicht sehen. Und auch die Prognosen für die kommenden Jahre ist jetzt nicht so, dass man sagt, durch die Pandemie, durch den wirtschaftlichen Schaden ändert sich jetzt das grundlegend. Nein, also die Mietpreise werden wohl auch weiter steigen. Das sind alle Prognosen. Und wie gesagt, wie ich am Anfang sagte, diese Logik, der wichtigste Treiber von Mietpreisen und Immobilienpreisen ist eben, was ist die Nachfrage? Wie viele Menschen kommen in eine Stadt? Wie viele Menschen suchen? Und solange sie mehr Menschen haben, die suchen, solange das Angebot knapp ist, freuen sich die Vermieter, die Eigentümer und können halt die Preise erhöhen.
Eine Berliner Initiative fordert, große Immobilienkonzerne zu enteignen. Wie sehen Sie das? Ist das der richtige Schritt?
Ich halte das für keinen sehr sinnvollen Schritt, denn man kann sich das mal durchrechnen, was eine Stadt Berlin zahlen müsste an die die Eigentümer. Ja, eine Enteignung heißt ja nicht, man nimmt den Eigentümern das weg und macht das für lau, sondern man muss dann natürlich diese Eigentümer auch kompensieren. Kann man mal rechnen, wie viel Geld die Stadt Berlin in die Hand nehmen müsste, um vielleicht 100.000 Wohnungen zu enteignen? Und dann hat man wieder das Problem, dass einige wenige davon profitieren und ganz, ganz viele, die bedürftig sind, eben nicht profitieren, aber indirekt letztlich über höhere Steuern dann für die anderen mitzahlen müssen. Also ich bin da sehr skeptisch, dass Enteignung der richtige Weg ist. Man darf jetzt auch die Eigentümer nicht verteufeln. Also wir dürfen jetzt nicht in so einen Klassenkampf kommen, wo man sagt, die Eigentümer sind böse und die Mieter sind gut. Viele Eigentümer, gibt nicht wenige, die haben sich das ihr Leben lang erspart, um dann halt für ihr Alter auch eine Wohnung zu haben, einen Vermögenswert zu haben, worauf sie sich verlassen können. Klar, es gibt auch Großinvestoren, die das rein aus Renditezielen machen, gar keine Frage, aber ich halte dieses Enteignungsdebatte eigentlich für völlig verfehlt, sondern es geht darum, erst einmal langfristig eine Lösung zu suchen und die kann nur heißen bauen, bauen, bauen. Da werden sie mit Enteignungen nichts an der Mietpreisdynamik verändern, sondern durch eine Enteignung werden sie dann nur die 100.000 Menschen oder 100.000 Wohnungen, die sie dann vielleicht enteignen, die Menschen haben davon Vorteile. Alle anderen, da werden die Preise weiter steigen. Also das erfordert wirklich andere Lösungen. Und zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass es eben keine leichten Lösungen gibt, so wie Enteignung oder wir machen jetzt einen Mietendeckel für ganz Deutschland. Und da muss die Politik einfach bessere Konzepte vorlegen, wie sie langfristig viel, viel mehr Bauen ermöglicht. Vielleicht ein zweites Thema auch an Lösungen, das wir noch nicht angesprochen haben. Auch Menschen helfen, selbst Eigentum zu erwerben. Ich habe eben darüber gesprochen, dass wir gerade in großen Städten wie Berlin eine viel zu niedrige Eigenheimquote haben. Das eigentlich unheimlich wichtig wäre, gerade in der Mittelschicht Menschen zu ermöglichen, Eigenheim zu erwerben. Da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Auch wir im DEWI Berlin haben beispielsweise einen Vorschlag gemacht über ein Mietkaufmodell, wo man Menschen mit mittleren Einkommen hilft, selbst Eigentum zu erwerben, was sie vielleicht alleine mit ihrem Ersparten nicht könnten. Auch das gehört zu einer Lösung dazu. Und nochmals, das sind alles Konzepte, Ideen, die brauchen einige Jahre, bis sie greifen. Und kurzfristig wird man nur diese Dynamik über beispielsweise Mietpreisbremse etwas moderieren können, aber so ganz Mietpreissteigerung verhindern, da bin ich eher skeptisch.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Splanemann.
Das war der Inforadio Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und weil Sie diese oder andere Folgen nachhören möchten, dann können Sie das sehr gerne tun über die Inforadio Website oder über alle gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch immer sehr über Fragen und Anregungen. Schicken Sie uns dafür gerne eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.